Es ist eine Information, die wir zu uns nehmen. Es kann eine lebendige Information sein in Form von Pflanzennahrung, die die Sonnenenergie gespeichert hat. Es kann auch eine Information sein, einfach von totem Fleisch.
Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich heiße euch willkommen in der bereits dritten Staffel Veganinchens Stimme. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Heute möchte ich mit euch auf das Thema Achtsamkeit eingehen. Achtsamkeit, was ist das eigentlich? Ein Modewort? Was bedeutet Achtsamkeit auf Englisch Mindfulness eigentlich? Ich habe dazu eine tolle Gästin eingeladen, die mir Achtsamkeit immer wieder lehrt. Mira Reiber ist für mich jemand, der ganz konsequent im Moment lebt und auch immer wieder darauf beharrt, nicht wegzuschweifen, sich anderen Dingen, die eher an der Oberfläche sein, zu widmen, sondern sowohl auf den Körper zu achten, sei es jetzt beim Yoga oder in der Musik konsequent zu üben, jede einzelne Note, jeden Takt immer wieder, sei es jetzt in der Literatur, viele Literaturtipps habe ich schon bekommen, die mich sehr inspiriert und weitergebracht haben. Und eigentlich ist es so, dass jedes Gespräch mit dir mich auch nachher noch zum Nachdenken bringt. Und solche Menschen sind für mich sehr wertvoll. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Hallo Mira.
Ja, hallo Christina. Vielen Dank für die Einladung erstmal und für die Einführung. Es freut mich sehr, dass ich doch irgendwie was weitergeben kann anscheinend von dem, was ich selber schon erfahren habe oder erlebt habe. Einfach. Ich finde das immer sehr wertvoll, wenn man anscheinend Menschen doch immer wieder was weitergeben kann oder inspirieren kann zu etwas, was man einfach erfahren hat und sich nicht angelesen hat. Das kommt immer am ehrlichsten rüber, ist aber auch ein schwierigerer Weg, oder? Es ist oft leichter, sich Dinge anzulesen, vielleicht auswendig zu lernen, auch Wissen anzusammeln. Erfahrungen brauchen immer viel, viel länger. Man muss sie machen, man muss den Kontext haben. Der Kontext ergibt sich oft, man kann es ja oft auch gar nicht so bestimmen, was man erfährt, in welche Situationen man kommt, welchen Menschen man begegnet. Und ja, dann verhält man sich in diesen Situationen, macht bestimmte Erfahrungen und dann braucht es auch Zeit, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Ja. Und dann hat man dadurch wieder eigentlich eine Erweiterung von seinem Erfahrungshorizont, hat neue Ideen, neue Meinungen, neue Werte vielleicht auch oder hat Werte von sich revidiert und kann dann überlegen oder für sich entscheiden, wie man in Zukunft in derselben Situation reagieren würde oder nicht reagieren würde, ob man wieder so reagieren würde, ob man was ändern möchte.
Hm. Ja. Man muss sich aber auch Zeit nehmen und es ist auch Achtsamkeit, das einfach einmal in sich sacken zu lassen, was du jetzt gerade sprichst. Was habe ich heute erlebt? Weil ich merke das bei mir zum Beispiel auch, ich erlebe extrem viel und nachher, anstatt dass ich die Augen schließe und das reflektiere, lasse ich mich von außen berieseln. Man muss sich zusammenreißen, um das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu praktizieren.
Ja, absolut. Es braucht Zeit, es braucht Ruhe, es braucht einen Raum, es braucht auch Stille. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Manche Menschen finden zum Beispiel, dass sie sich entspannen, wenn sie jetzt Fernsehen schauen.
Ja, genau.
Oder dass sie entspannen, wenn sie
Alkohol,
ja, das, ja, oder auch rauchen. Oder viele Menschen, wenn sie, je gestresster sie sind, umso mehr rauchen sie. Aber im Endeffekt ist es einfach eine sehr, sehr kurzweilige Lösung. Nur es ist in dem Moment vielleicht eine Erleichterung. Man wird aber immer öfter das Bedürfnis haben, zu diesen Mitteln zu greifen und in Wirklichkeit wird es nicht viel verändern, weil man ja auf die Situation, die das überhaupt erst auslöst, immer auf dieselbe Weise reagiert. Und dann wäre einfach die Frage, okay, wie kann ich meine Reaktion auf diese Situation verändern? Und dazu muss ich mir überlegen, was passiert überhaupt in der Situation? was passiert in mir. Und erstens, wie reagiere ich? Das muss ich erst wahrnehmen. Und dann, also was denke ich und wie verhalte ich mich? Und erst wenn ich das überhaupt sehe, kann ich schauen, okay, warum denke ich das? Warum verhalte ich mich so? Dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Dann kann ich überlegen, okay, möchte ich mich so verhalten? Möchte ich so denken? Möchte ich mich so verhalten? Dann kann ich nochmal den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, möchte ich denn das und was kann ich ändern? Mhm. Und wie kann ich es ändern? Mhm. Also das sind viele Schritte, die nacheinander passieren. Das braucht Zeit, das braucht Reflexion und das geht nur eigentlich, wenn man sich nach innen auch fokussiert und wenn man sehr ehrlich mit sich ist. Also natürlich kann es helfen, viel zu lesen. Es kann sehr helfen, sich Menschen oder Vorbilder auch zu suchen oder Menschen zu haben, die einen inspirieren. Ich denke, auch ohne dem geht es überhaupt gar nicht. Also ich, allein wenn ich jetzt an mich denke, es gibt so viele Menschen, die mich inspiriert haben, oder? So viele in verschiedensten Bereichen. Und da denke ich dann, okay, was ist da? Und dann kann man Interviews schauen, man kann die Lebensgeschichten lesen von diesen Menschen. Ich finde auch sehr inspirierend, oft wirklich Geschichten zu lesen oder auch Dokumentationen zu schauen über sehr alte Menschen, die vielleicht fürchterliche Dinge überlebt haben, erlebt und überlebt haben. Und aber nicht mit Resignation daraus hervorgehen, sondern mit einer unglaublichen Lebensfreude. Also die strahlen aus ihren Augen wie Kinder oft. Und das finde ich, da denke ich mir, was ist da los? Also das sind Menschen oder verschiedenste Menschen sind in einer und derselben Situation und jeder reagiert komplett anders. Hm. Ja.
Schön.
Und das ist aber die Frage auch, wie gehe ich mit den Erlebnissen um? Integriere ich sie oder verdränge ich sie? Schaue ich hin, schaue ich weg? Mhm. Lasse ich meine Emotionen zu oder nicht? Mhm.
Da werden wir dann später noch tiefer eingehen. Jetzt würde ich dich bitten, dir ein bisschen vorzustellen und im Zuge dessen auch deinen Achtsamkeitsweg zu erzählen.
Ja, gerne. Also, wo soll ich denn da anfangen?
Wo es angefangen hat.
Wo es angefangen
hat. Das kann auch schon in der Kindheit sein.
Ja, ja, ich würde sagen, ich habe sehr, sehr, sehr großes Glück gehabt in meiner Kindheit. Ja, ich bin sehr beschützt und sehr geliebt aufgewachsen, sehr umsorgt und sehr beschützt einfach auch. Und ich hatte sehr großes Glück, was meine Ernährung betrifft. Also beide Elternteile waren schon, bevor es mich gab, vegetarisch unterwegs, haben kein Fleisch gegessen aus verschiedensten Gründen. Und ich bin auch in diesem Sinne aufgewachsen. Also meine Mutter hat auch in der Stillzeit kein Fleisch und sowas zu sich genommen. Und ich wollte als Kind nie. Ich hätte ja können. Also ich hätte ja, wenn ich bei Freunden war, im Kindergarten, in der Schule, überall, ich hätte ja Fleisch essen können. Ich wollte es tatsächlich nie. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück, meine Mutter hat immer frisch gekocht zum Beispiel. Immer, schon als Baby. Ich hatte keine Babynahrung. Sie hat alles frisch gemacht. Einfach, aber unverarbeitete Nahrung. Vollwertige Nahrung, pflanzliche Nahrung. Und das ist ein Glück, das ist mir erst jetzt langsam klar geworden, muss ich sagen. Also so als Jugendliche und jung, ganz, ganz junger Erwachsener, denkt man dann, ach, wieso muss das so umständlich sein mit der Ernährung? Man kann ja auch essen gehen, man kann sich ja auch Fertiggerichte kaufen, man kann das ja auch alles viel einfacher praktizieren, oder? Weil im ersten Moment ist es ja jetzt nicht so leicht, sich immer die wirklich die rohen Zutaten zu kaufen und selbst zu kochen und auch frisch zu kochen. Ja, nicht, dass ich mir eine Woche vorkoche, sondern dass ich wirklich immer frisch koche. Aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, was das einfach mit mir macht, was ich esse. Ja. Und das ist eigentlich so leicht. Jetzt unabhängig von allen medizinischen, gesundheitlichen, ethischen, moralischen Überlegungen, auch was Tierrechte betrifft. Also wenn man das alles mal außen vor lässt, wenn man einfach mal mit sich selber ein bisschen experimentiert, ich esse 4 Wochen so, dann esse ich 4 Wochen so, dann esse ich 4 Wochen so. Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Bin ich fit? Bin ich nicht fit? Wie viel Schlaf brauche ich? Wie sind meine Gedanken? Wie sind meine Emotionen? Wie ist meine Leistungsfähigkeit? Also das kann jeder im Selbstexperiment einfach mal probieren, unabhängig von allen 1000 anderen Überlegungen, die an diesem Thema einfach noch dranhängen. Ich war eigentlich sehr verwöhnt in dieser Hinsicht. Meine Mutter war auch nach der Schule immer da. Ich habe immer frische Nahrung einfach gehabt. Ich denke, das ist was, was man jedem Kind ermöglichen sollte, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich denke, dass viele Kinder ein Gespür haben für das, was sie essen. Ich habe es auch schon öfter mitbekommen, dass Kinder auch Fragen stellen. Also junge Kinder, oder? Die stellen Fragen und die wollen das wissen und die stellen das schon in Frage. Und ich finde es eigentlich nicht ehrlich, wenn man Kindern nicht die Wahrheit sagt, genau, über ihre Nahrungsmittel.
Beziehungsweise, das machen alle so, das ist schon immer so gewesen.
Ja, genau.
Das ist gut, ja, für dich.
Genau.
Ja.
Ja. Erstens wissen Kinder auch intuitiv, ich meine, natürlich ist es die Aufgabe der Eltern hinzuschauen, was sie essen, aber Kinder wissen, denke ich, so wie auch oft Erwachsene, die gut auf ihren Körper hören können, was sie wann brauchen. Da ist so ein intuitives Wissen da, vom Körper selbst, das kann man oft gar nicht rationalisieren, aber das ist da und je mehr man auf das hören kann, umso leichter wird es eigentlich auch. Und Kinder haben ein Gespür dafür und ich bin überzeugt, dass die meisten Kinder nicht so viel Fleisch essen würden, wie sie einfach vorgesetzt bekommen oft.
Hm. Ja. Als wir uns kennengelernt haben, hast du zu mir gesagt, du hast es an meiner Aura oder erkannt an irgendetwas, dass ich mich pflanzlich ernähre. Du siehst es den Menschen an, wenn jemand sich frisch oder von den Früchten der Natur ernährt und sich und nicht irgendwas Totes oder Verarbeitetes viel in sich reinschoppt.
Das weiß ich gar nicht
mehr,
ja, dass
das
ich das gesagt habe.
Das habe ich schön gefunden.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das gesagt habe, das stimmt schon. An der Aura weiß ich nicht mehr, ob ich das gesagt habe, weil das ist eine Fähigkeit, die habe ich jetzt nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die können die wirklich sehen. Ich würde eher sagen an der Ausstrahlung. Mhm. Und das ist was, was auch erwiesen ist und was ich immer wieder beobachtet habe. Es ist einfach es ist was wie Vitalität oder wie das Strahlen in den Augen, das Strahlen der Haut. Einfach die Ausstrahlung eines Menschen. Mhm. Die ist sehr hell und sehr kraftvoll, mhm, wenn, je nachdem, wie sich jemand ernährt. Man sieht ja Menschen auch an, wenn sie krank sind oft. Man weiß gar nicht, was sie haben, aber man sieht es ihnen an. Und man sieht Menschen auch die Emotionen an. Wenn Menschen, das ist nicht nur die Körpersprache, es ist die Ausstrahlung. Und ob jemand wütend ist, ob jemand freudig ist, das ganze Emotionsspektrum, man sieht es jemandem an. Und die Ernährung prägt einfach auch das, was jemand schon auch ist.
Man sieht es dir auch an. Du hast ja ganz strahlende Augen, finde ich.
Danke.
Und immer so Wachheit.
Mhm. Ja.
Und da trägt wahrscheinlich auch das andere mit bei, diese Konsequenz, diese Achtsamkeit, dieses Reflektieren und nicht, ich konsumiere ständig Inhalte von außen, das alles auf mich einwirken, mhm, und ist verarbeitete Sachen. Die Dinge machen Sachen mit mir, sondern nein, ich bestimme und ich wähle Wachheit.
Ganz genau.
Ja.
Ja, das ist die Wahl, die wir haben und die wir viel zu selten eigentlich wahrnehmen. Und eigentlich haben wir diese Wahl auch jeden Moment. Also wirklich jeden Moment, was denke ich, möchte ich das denken, was sage ich, möchte ich das sagen, was tue ich, möchte ich das tun. Und so oft den ganzen Tag über treffen wir eigentlich Entscheidungen, ohne es zu merken. Weil 90% oder vielleicht mehr, vielleicht weniger, es hängt auch von den Leuten ab, aber je nachdem, ein hoher Prozentsatz sind es einfach auch Gewohnheiten, die wir tun. Und aber auch Gewohnheiten kann man ja ändern.
Ja.
Es braucht ein bisschen
Kraft.
Ja, Kraft und Anstrengung und Wille, aber man kann sich alles an- und abgewöhnen. Das ist einfach so. Und das ist natürlich manchmal auch unbequem, sich das einzugestehen. Ja.
Ja.
Es ist immer leichter, Ausreden zu finden. Es ist immer leichter, Dinge so zu belassen, wie sie halt sind. Es ist auch immer leichter zu sagen, ja, das hat man halt immer schon so gemacht, deswegen macht man das halt jetzt auch so. Auch wenn es mir eigentlich damit nicht gut geht, mache ich es halt trotzdem. Es ist auch immer leichter, einfach das aus den Medien zu konsumieren oder sich anzuschauen und sich damit zu befassen, was einem halt vorgesetzt wird. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Fernsehprogramme. Es ist immer leichter, einfach durchzuseppen und zu gucken, was kommt, anstatt mir zu überlegen, was möchte ich denn wissen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an diese ganzen Filme. Es gibt so viele tolle Dokumentationen über Ernährung, über Klimawandel, über die Tierrechte, über Tierhaltung, über Agrarwirtschaft, über Landwirtschaft, über den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit. Es gibt so viele tolle Filme, aber davon läuft keiner zur Spielzeit und es läuft auch keiner irgendwann mal am Nachmittag oder so. Es läuft, wenn es ganz gut geht, einer davon mal ein paar Wochen im Leo-Kino zum Beispiel, oder? In einem Kino, was alternative und kritische Filme anbietet. Und es ist dann ein kleines, ausgewähltes Publikum, was aktiv diese Inhalte sucht. Mhm. Und das ist auch was, was ich ein bisschen Schulwesen schade finde. Mhm. Zum Beispiel, es gibt den Kochunterricht an den meisten Schulen zumindest. Es gibt ihn ja, früher gab es ihn nur für Mädchen, es gibt ihn mittlerweile auch für Jungs, also für beide, was ja auch sinnvoll ist. Was ich aber schade finde, ist, dass das einfach nur ein Teil unterrichtet wird. Es ist ja wichtig zu wissen, wie kann man kochen und wie funktioniert es überhaupt. Das ist natürlich wichtig. Aber ich finde, ganzheitlicher Kochunterricht würde bedeuten, dass ich mir überlege, okay, wo kommen denn die Nahrungsmittel her? Wo kommen sie her? Und es gibt ja schon einen Grund, dass man mit Schulklassen keine Führungen in Schlachthäuser macht. Hm. Das muss man einfach mal sagen.
Ja.
Und es gibt auch, ja, es gibt schon Gründe dafür, warum dieses Thema nicht diskutiert wird, weil es unbequem ist und weil es kritische Fragen aufwirft, weil es sehr traurig macht und weil eine große Konsumentengruppe wegbrechen würde. Ich glaube, die wenigsten Kinder und Jugendlichen würden, wenn sie mal ein Schlachthaus gesehen haben von innen, das noch essen. Die meisten sind schon sehr schockiert und zutiefst auch in ihrem Kern erschüttert, wenn sie diese Dokumentationen sehen.
Ja, es ist, nennen wir es wie es ist brutale Gewalt.
Absolut, ja.
Und natürlich steht eine Lobby dahinter, die kein Interesse daran hat. Kinder haben oft nur einen Zugang zu ihren Gefühlen, mhm, und würden das vielleicht dann umsetzen, zu sagen, daheim, das ist schlimm, Mama, warum passiert das? Ich möchte das nicht, ja.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Sicher. Und auch bei den Erwachsenen, da muss man gar nicht so sehr auf die Kinder gehen. Ich meine, welcher Erwachsene würde denn sein Haustier umbringen?
Ja.
Und dann auf den Grill legen? Man muss das einfach mal so aussprechen. Ja. Da sagt jetzt jeder, sagt, oh Gott, ist das makaber.
Ja.
Natürlich würde ich das nicht tun. Aber das wäre ehrlicher Fleischkonsum.
Ja.
Wenn ich hingehe und mir meinen Reh oder was auch immer selber erschieße. Wenn ich diesem Tier in die Augen schaue und es selber umbringe.
Ja.
Wenn ich das fertig bringe, ja gut. Und so haben das die Naturvölker zum Beispiel gemacht. Oder auch die Indianer, die Schamanen, ja, und auch in Nepal oder so, die Völker, die irgendwo auch oft im Nirgendwo leben, ja. Die haben einen ehrlichen Umgang mit den Tieren.
Hm.
Und die haben auch komischerweise keine Erkrankungen und keine Konflikte mit den Tieren, ja.
Mhm. Ja.
Die halten die in Ehre und Respekt. Und wenn was gebraucht wird, wird das genommen, was gebraucht wird. Das Problem bei uns ist ja, dass es eine absolute Überproduktion ist, eine absolute Entrechtung der Tiere. Es sind unhaltbare Zustände.
Perverse Zahlen.
Absolut.
Auch an sinnlos Gestorbenen, die in Müll landen.
Natürlich. Ja.
Ja, und bei den Kindern, denke ich mal, ist es ja nicht einmal notwendig, dass brutale Programm durchzuführen, dass man wirklich mit ihnen in den Schlachthof geht, sondern es reicht einfach nur die wahre Information, dass man ihnen sagt oder vielleicht einmal ein Bild zeigt oder, mhm, ihnen die Fragen richtig beantwortet im Unterricht oder als Elternteil, um zu sagen, das, was du da siehst, das war einmal die Kuh, die du beim Spazierengehen gestern gesehen hast und die ganz sanft angeschaut hat, und das ist mit ihr passiert,
mhm,
bis das da auf dem Teller so gelandet ist. Und dann fragt das Kind wahrscheinlich, aber warum und wieso darf sie nicht leben? Und,
ja,
und das war auch für das Eltern, also für mich persönlich ist das dann auch reiner, achtsamer, so ehrlich zu sein, anstatt was anderes. Das ist ja dann ein Verrat am Kind, wenn man sagt, ach geh,
ja, absolut,
das passt schon.
Ja. Aber so geht man ja mit sich selbst oft auch um. Also man gibt ja weiter, was man mit sich selbst auch eigentlich tut. Das muss man auch sagen, ja.
Ja.
Und ich habe das schon öfter erlebt, dass Kinder wirklich Fragen stellen und das wissen wollen. Eine habe ich mal erlebt, die hat sich die Informationen dann sogar aktiv gesucht und fing dann plötzlich an zu erzählen, was sie gesehen hat. Und ich war dann wirklich schockiert, dass ein so junges Mädchen auch sich diese fürchterlichen Dokumentationen angeschaut hat, die ich erst mit über 20 angeschaut habe und dann monatelang wirklich die Krise hatte. Weil man kann diese Bilder kaum verarbeiten.
Mm-mm.
Das kann man kaum verarbeiten, ja.
Mm-mm.
Ja.
Selbst Fleischesser sagen ja, ich esse es Aber ich möchte mir das nicht anschauen, ja?
Ja, ganz genau. Aber es ist auch die Frage, was ist denn Nahrung überhaupt? Nahrung ist ja nicht nur Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Eventuell noch ein paar Vitamine und Mineralstoffe. Es sind nicht nur die Makro- und Mikronährstoffe. Es ist eine Information, die wir zu uns nehmen. Es kann eine lebendige Information sein in Form von Pflanzennahrung, die die Sonnenenergie gespeichert hat. Es kann auch eine Information sein, die einfach von totem Fleisch. Und was ist in diesem Fleisch drin? Ich meine, die Tiere sind Tage, Wochen eingesperrt, bevor sie ins Schlachthaus kommen. Welches Emotionsspektrum durchleben sie in ihrem ganzen Leben? Es ist Enge, es ist Überlebenskampf, es ist Hass, es ist Angst, ja. Es ist
Gewalt, Todesangst zum
Schluss. Verzweiflung. Ja, zum Schluss kommt die Todesangst und die Gewalt.
Und Vernachlässigung, also sie, ich meine, das ist jetzt Vermenschlichung, aber die erfahren nie ein Spektrum Liebe oder oft nicht einmal Sonnenlicht.
Mm-mm.
Gar nichts. Ist unvorstellbar.
Das verleibt man sich selbst ein. Mhm. Ich meine, was erhofft man sich davon? Das frage ich mich schon. Mhm. Sofern man sich diese Frage stellt. Ja. Aber es ist eben, also die Frage ist, was ist Nahrung und was möchte ich in meinen Körper hineintun? Was möchte ich mir einverleiben? Weil das, was ich verdaue, das bildet meinen Körper. Wir wissen, der Körper erneuert sich. Jedes Gewebe in unterschiedlichen Zeiträumen, aber der Körper erneuert sich immer wieder. Die ganzen Zellen erneuern sich die ganze Zeit und werden nachgebaut durch die Nährstoffe, die wir aufnehmen und durch die Information, die wir aufnehmen.
Wie ist es dann weitergegangen in deinem Achtsamkeitsweg?
Achtsamkeitsweg. Ich war relativ früh mit was konfrontiert, was nicht unbedingt jeder erleben muss. Also ich war knapp 14 Jahre alt. Da habe ich jemanden verloren, der eigentlich in unserer Familie war. Es war eine sehr, sehr, sehr nahestehende Person. Und sehr unvermittelt, also es gab keinen Abschied, es gab auch keine Vorbereitung, man hat nicht damit gerechnet, dass das passieren würde. Und es war eine sehr überwältigende Situation, es ist einfach zu schnell und zu unvermittelt passiert. In einem Alter, wo eigentlich andere anfangen, in die Welt hinauszugehen, oder das ist so der Beginn der Pubertät, manche sind schon mittendrin. aber es ist so die Zeit, wo man eigentlich nach außen geht. Und bei mir ist dann eigentlich das Gegenteil passiert. Ich habe eine wahnsinnige Mauer aufgebaut um mich herum und hatte eine sehr große Diskrepanz zwischen meiner Innen- und meiner Außenwelt, die dann in den Jahren immer mehr geworden ist. Immer mehr. Ich habe alles nach innen gehalten, nach innen versteckt, nichts mehr rausgelassen und ja, wusste da auch nicht, wie mit mir umgehen. Also ich war in einer Art Überlebensmodus, habe auch gut funktioniert. Ja, also das will ich jetzt gar nicht dramatisieren. Ich habe gut funktioniert, ich habe viel gemacht, habe mich sehr in die Musik damals auch gestürzt. auch in die Natur raus. Aber ich war in dem Modus, geht schon. Einfach weiter. Und es führte dann dazu, dass ich eine Schmerzproblematik entwickelt habe, wegen der ich in Physiotherapie musste und zu verschiedenen manuell arbeitenden Therapeuten über Jahre. Es gab Zeiten, da musste ich zweimal die Woche zum Einrenken meiner Wirbelsäule, weil die Wirbel raus sind.
Oh, ja.
Also ich habe sehr somatisiert. Man hat aber organisch nichts gefunden, weil eigentlich ich eben kerngesund war. Ja. Und das ging viele, viele, viele Jahre so, bis ich anfing. Ich hatte irgendwann, das war mit über 20, habe ich befunden, es reicht mir jetzt. Und da begann es eigentlich, dass ich aktiv anfing, Yoga zu machen. Ja. Mhm. Ich wollte das viel früher schon. Ich bin ja auch als Kind, also ich war mit 7 zum ersten Mal in Indien. Ich war sehr, sehr oft in Indien in dieser Zeit. Ich habe aber nie aktiv selber wirklich Yoga praktiziert. Vor allem nicht diese körperliche Seite des Yogas. gibt ja verschiedene Formen von Yoga auch. Was man im Westen kennt, ist eben das Hatha-Yoga, das sehr körperorientierte Yoga, die vielen Positionen, die Asanas, die Pranayamas, die Atemübungen und Meditation. Genau, und da fing ich an und eigentlich vom ersten Tag an nahm das eine Wende in meinem Leben, ja. Weil ich langsam in einen aktiven Umgang mit dem kam, was passiert ist. Der Leidensdruck ist so hoch geworden, dass ich nicht mehr wegschauen konnte. Ja. Weil eben auch, ich denke auch, weil ich nicht der Typ bin eigentlich, man kann schon verdrängen, man kann Dinge wegdrücken, man kann sehr stark sein, wenn man funktionieren muss. Und ich denke, das ist ein wichtiger Mechanismus, den man auch braucht, um durchzukommen, um zu überleben. Aber irgendwann braucht es den Punkt, wo man das auch integriert. Man kann es nicht ein Leben lang wegdrücken.
Ja, sonst wird man krank.
Ja, eben, das ist ja, was viel passiert auch. Ja.
Aber dann hast du das Gefühl gehabt, du kannst aktiv an deiner Heilung mitwirken.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Das ist schon mal wahnsinnig viel wert.
Und von dem geht schon rein in ein, wie ist dieser Moment jetzt? Ja.
Nämlich, dass es überhaupt einen Ankerungspunkt gibt, dass du sagst, und selbst wenn es mir ganz schlecht geht, habe ich eine Zuflucht, einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir selber helfen kann. Das haben ja viele ja gar nicht. Die wissen gar nicht mehr, wie sie sich selber, wohin mit ihnen.
Ja, genau.
Und stürzen dann eben zu Ärzten und nehmen Tabletten ein, was ja auch wieder von außen was...
Das ist von außen, ja, man möchte die Lösung von außen.
Genau,
natürlich.
Ja.
Aber die Lösung kann nur so weit von außen kommen, wie man sie auch möchte. Also es braucht ein Außen, um sich selbst zu finden. Ja, es braucht das Gegenüber, es braucht, das kann auch mein inneres Gegenüber sein, das können meine inneren Stimmen auch sein, meine inneren Gesprächspartner sozusagen, aber es braucht auch das Gegenüber im Außen. Und da ist einfach auch die Frage, wen suche ich mir, was möchte ich, was nehme ich an, wie weit möchte ich gehen und wie weit möchte ich mir selbst begegnen. Ja.
Und das hat nachher natürlich deine Achtsamkeit gegenüber deines eigenen Körpers auch wahrscheinlich extrem verändert.
Massiv, ja.
Massiv, ja. Das kann, glaube ich, jeder, der halbwegs schon mal sich dem Yoga gewidmet hat, bestätigen.
Ja.
Dass man eben, ja, jahrelange Schmerzen, Verstauungen, Blockaden überhaupt einmal aufspürt durch Yoga. Dass man sich die Zeit gibt oder die Energie dorthin zu spüren.
Ja, und oft ist der erste Schritt, überhaupt mal wahrzunehmen. Weil, was ja auch problematisch ist, ist, dass oft ein Zustand, der eigentlich nicht normal ist, irgendwann zum normalen Zustand wird. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, weil man sich dann so daran gewöhnt, dass dann etwas Neues erstmal Zeit braucht, sich zu etablieren. Also man ist zum Beispiel so an seinen Schmerzzustand gewöhnt, dass man irgendwie sich daran gewöhnt hat, damit zu leben. Und dann was zu verändern, das kann eine sehr tiefe Erfahrung sein. Und sehr, es braucht Zeit und es braucht auch wieder Raum. Es braucht Ruhe. Ja. Und es braucht vor allem auch das Mitgefühl für sich selbst. Und da spielen die Gedanken wieder eine ganz große Rolle, oder? Wenn ich mich innerlich ständig selbst verurteile zum Beispiel, dann ist das auch Gewalt mit mir selbst. Wenn ich Dinge erwarte, warum auch immer, die ich so oder in der Zeit vielleicht nicht leisten kann oder vielleicht gar nicht leisten möchte, sondern nur meine, ich muss sie leisten, dann ist es ein Anpassungsprozess, der mir vielleicht gar nicht entspricht. Auch das ist Gewalt mit mir selbst.
Es fällt mir zum Beispiel beim Wandern auf. Es ist ja über die Jahre jetzt auch so, dass mir das überhaupt klar ist, dass wie ich früher gewandert bin, schnell mit den anderen mithalten, Gipfel, ja, das ist Achievement. Dass ich mir aber dann selber schon die ganze Zeit einrede, du bist langsamer als die anderen, du möchtest eigentlich was anderes als die anderen, dir geht's schlecht, aber trotzdem mach mit, geh, pressure. Das ist mir aufgefallen, dass ich jetzt eben oft sage, ich möchte jetzt nicht mit der Gruppe wandern gehen, sondern ich möchte alleine oder halt mit jemandem, der dieses Tempo mit mir hat. Und ich akzeptiere das, dass ich langsamer bin und dass ich lieber in den Wald schaue und rieche oder die Landschaft anschaue. Und dann geht es mir besser, weil sonst ist mir von vornherein schon, hat es mir den Hals zugeschnürt und denke mir, ja, ist halt so, ich akzeptiere das.
Also es ist, aber auch das ist eine Entscheidung wieder.
Ja.
Also das ist die viele Anpassung, die oft passiert, das ist eine Entscheidung. Man meint, man entscheidet gar nichts, aber eigentlich entscheidet man was. Weil wir Menschen haben die Wahlfreiheit und nutzen die viel zu selten, kommt mir vor.
Ja. Aber diese Hektik, mir kommt vor, unser Leben ist geprägt von Hektik.
Aber das ist auch so ein kollektiver Wahnsinn, da steckt einer den anderen an.
Ja, und dass man dann wirklich mal sagt, stopp, ich komme nicht mehr mit oder ich möchte nicht mehr mitkommen.
Ich möchte nicht,
mir überfordert das. Mir überfordert alles beim Wandern. Wenn jemand auf eine Ameise tritt und die liegt dann da und man kann ihr nur helfen, dann überfordert mich das, weil ich möchte dann stehen bleiben und ihr helfen, ja. Und die anderen sagen, ja, du spinnst ja oder was ist ich was. Und dann finde ich die Gruppe nicht, also diese Hektik, einfach zu sagen, ich bleibe jetzt stehen und ich möchte das jetzt so machen, ja?
Ja. Ja, und körperlich auch, oder? Also es ist sehr oft, dass man über die Grenze geht und das ist ein Problem eigentlich, weil man dann nicht wirklich erholt ist nach dem Ganzen. Also die Kunst ist irgendwie, und das ist auch eins der wesentlichen Dinge, die ich aus dem Yoga sehr mitgenommen habe, ist wirklich, dass man seine Grenze findet. Man muss die ja überhaupt erstmal kennen. In einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Position, dass man da genau seine Grenze findet und dann eben nicht über diese Grenze hinausgeht, weil dann ist wieder Anspannung und Widerstand im Körper. Dann kann man schwer loslassen, aber dass man genau an die Grenze geht, auch nicht unter die Grenze, weil dann passiert auch nicht viel, sondern dass man genau an die Grenze geht und dann über die Atmung zum Beispiel wirklich arbeitet und dann eigentlich sich selbst die Erfahrung lehrt, okay, die Grenze ist okay. Ich kann hier entspannen, ich kann hier sein, ich kann mich hier spüren und dann wird sich diese Grenze immer mehr erweitern. Und die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch beim Laufen gemacht, weil ich gehe auch gerne mal auf Zeit laufen zum Beispiel, auch im Wald, auch wandern, auch mal einen Gipfel oder so. Es spricht auch nichts dagegen, da mal mit Speed oder Fullspeed da mal raufzurauschen. Aber dann auch wieder im eigenen Tempo, wirklich im eigenen Atemrhythmus, im eigenen Tempo. Und das zu finden, das braucht jeden Moment das Spüren. Und mein Tempo von gestern wird nicht mein Tempo von morgen sein. Das ist ja auch immer was. Oder oft hat man dann eine bestimmte Zeit und vielleicht war das gerade ein super Moment. Und am nächsten Tag ist man dann aber ein bisschen langsamer und dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Ja. Und auch beim Laufen oder Sportler werden das sicher auch kennen. Oder erst wenn ich wirklich in meinem Rhythmus laufe, werde ich mit der Zeit schneller werden. Und nicht, wenn ich von vornherein Vollgas gebe, nur weil der andere gerade schneller läuft. Mhm. Weil dann bin ich, vielleicht kann ich mithalten, natürlich. Aber dann bin ich am Ende fix und fertig. Und werde beim nächsten Mal auch nicht unbedingt schneller sein.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Mein Achtsamkeitsweg.
Ja.
Ja, ich habe immer mehr gelernt, eigentlich mich mit mir selber anzufreunden auch. Also nicht gegen mich zu leben, sondern mit mir. Und ich denke, das ist auch was ein Leben lang anhalten wird. Also das ist einfach ein Prozess, oder? Den man auch immer wieder neu erspürt und wo immer wieder auch sich Dinge verändern. Also mit 20 ist man nicht wie mit 30 und mit 30 ist man nicht wie mit 40. Und wenn man zum Beispiel noch keine Kinder bekommen hat oder wenn man Kinder bekommen hat, ich meine, der Körper verändert sich, die Lebensenergie verändert sich und man muss immer wieder spüren, was brauche ich jetzt gerade in dieser Lebensphase und ist das in Ordnung? Also für mich, und brauche ich das, möchte ich das, mache ich das. Und dem dann auch zu vertrauen und das auch einzufordern oder sich die Lebensumstände zu kreieren auch. Und wenn ich einfach zum Beispiel merke, okay, ich oder herausfinde, dass zum Beispiel ich ein hochsensibler Mensch bin, dann hat das Konsequenzen und dann ist zu überlegen, okay, wie kann ich trotzdem in dieser Umgebung leben? Erstens, wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit anderen um? Und das macht einfach einen Unterschied. Da geht es auch nicht um besser oder schlechter. Es geht einfach darum, sich kennenzulernen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Verletzungen auch, Dinge, die ich übernommen habe, vielleicht aus der Kindheit, ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus denen ich Glaubenssätze kreiert habe, die vielleicht gar nicht mehr aktuell sind, die sich dann auf aktuelle Begegnungen auswirken zum Beispiel, die mein Verhalten prägen. Also es gibt ja immer Gründe, warum wir so sind, wie wir sind. Und ich finde es immer total spannend, danach zu gehen. Warum reagieren wir so, wie wir reagieren? Warum finden wir, was wir finden? Warum denken wir, was wir denken?
Aber du akzeptierst auch deine Emotionen dabei, wenn du zum Beispiel extrem wütend bist.
Also das ist ganz wichtig.
Aber wenn du zu jemandem ungerecht wütend bist, zum Beispiel, lass das dann, und du weißt das in dem Moment, ich meine, das ist mir jetzt nicht möglich, gell? Also in dem Moment zu merken, ich bin jetzt gerade ungerecht wütend, aber machst du es dann trotzdem, weil es dir gut tut?
Mittlerweile nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein, ich muss gestehen, es kommt auch sehr darauf an, wie nah man den Menschen natürlich steht, gell? Es ist immer leichter, sich bei Fremden zusammenzureißen, als bei sehr nahestehenden Menschen. Kommt mir zumindest vor. Ich muss gestehen, als ich eben in der Schulzeit noch war, auch dann Richtung Abitur, so bevor die Zeit vor dem Studium noch, da hatte ich massive Ausbrüche, also emotionaler Art einfach. Weil ich mit mir hinten und vorne, also mit mir selbst hinten und vorne nicht klarkam. Ja. Aber das war auch eigentlich wieder, also mittlerweile kann ich dazu stehen, ich kann das auch annehmen und ich finde es auch absolut logisch, dass das passiert ist, weil ich selbst mit mir einfach nicht im Frieden war. Und hinten und vorne, ich hatte so viel Energie. Und Wut ist ja auch nur eine Form von Energie. Und wenn man die nehmen kann und nutzen kann, ja, was da rauskommt, ist wunderschön.
Ja.
Aber wenn ich nicht weiß, wie damit umgehen, dann werde ich sie entweder eine Zeit lang unterdrücken, bis dann irgendwann ein Ausbruch kommt, der einfach in keinem Verhältnis steht.
Ja.
Werde ich entweder, weiß ich nicht, die Türen einschlagen oder jemanden anschreien oder irgendwas kaputt hauen oder also einfach Ausbrüche, die in keinem Verhältnis stehen. Und ich finde es ganz wichtig, auch die Wut eben zu integrieren und zu akzeptieren, diese Kraft zu nehmen und
sein moralischer Kompass, sagt die Melanie Joy immer.
Ah ja.
Der funktioniert. Wenn du wütend bist, dann funktioniert dein moralischer Kompass.
Ja.
Ja,
ja, es gibt auch viele Gründe, wütend zu sein.
Ja.
Ja. Und Wut ist ja oft, also ist ein Ansatz auch, dass Wut eigentlich, also Wut auf andere ist Wut auf sich selbst.
Aha. Naja.
Ja.
Aber vielleicht nicht immer.
Ja, aber vielleicht doch schon, es gibt schon Sinn, auch eine Ohnmacht, dass man selbst ohnmächtig ist. Man sieht, was passiert und sieht, man kann nichts machen.
Mhm.
Ja. Also es ist ja immer dieses Wechselspiel und dieser Tanz eigentlich von innen und außen. Oder was ich im Außen sehe, hat was mit mir zu tun. Und wie ich mich verhalte, hat eine Auswirkung nach außen hin. Es ist immer beides.
Also wenn mir jetzt jemand ungerecht behandelt zum Beispiel, extrem ungerecht behandelt,
dann hast du die Wahl, wie du reagierst.
Aber ich möchte dem anderen ja mitteilen, dass er mich ungerecht behandelt. Und wenn ich ihm meine starke Emotion zeige, du sagst mir jetzt, ist es eigentlich nicht wirkungsvoller, als wenn ich ihm das ruhig sage. Wahrscheinlich ist es so, dass ich sage, du hast meine Grenze überschritten, ich möchte so nicht behandelt werden, ist wirkungsvoller als, warum machst du das immer wieder und so weiter.
Mhm. Ja, ja.
Boah, das braucht
man. Ja, man setzt seine Grenze einerseits und man macht sich auch verletzlich. Das ist auch ein ganz großer Punkt, oder? Es ist ja, also authentisch zu sein, ist viel, viel schwieriger als zu überspielen. Und auch wenn ich in die Gegenkonfrontation gehe, das ist ja nur eine Reaktion.
Ja.
Ich schmeiße die Energie zurück und mache unter Umständen eine Situation nur noch schlimmer. Statt die Wut rauszunehmen und zu sagen, okay. Weil das ist ja, was der andere macht, bleibt beim anderen. Das ist seine
Handlung.
Seine Handlung,
seine
ja.
Seine Entscheidung.
Und seine Entscheidung, ja. Genau. Und ich habe schon die Wahl. Ich meine, natürlich ist das super schwierig, aber ich habe schon die Wahl. Es gibt immer diesen Moment der Pause, oder? Es gibt in allen Momenten immer diese Pause. Drum auch beim Yoga immer die Pause zwischen den Atemzügen, oder? Die nimmt man oft gar nicht wahr, aber die ist so wichtig. Und auch im Gespräch zum Beispiel oder gerade in Streitsituationen. Es gibt immer den Moment, der eine macht was und bis der andere was tut, da ist immer ein Moment dazwischen. Wenn ich es schaffe, in diesem Moment mal einen Stopp zu setzen, ja, dann kann ich die Situation wirklich drehen. Und ich denke, das ist auch eine Form von Stärke. Wenn ich eben nicht ohnmächtig zurückhaue, sondern wenn ich ausatme und sage, okay.
Ja, da sagst du was Wahres. Aber auch Konsequenz. Mhm. Wenn jemand meine Grenzen verletzt, dann nicht wieder aus Bequemlichkeit oder weil es halt einfacher ist, so weitermachen wie zuvor, sondern wirklich zu sich selber ehrlich sein, sie hat meine Grenzen verletzt. Mhm. Und nicht, ja, passt schon. Also das ist auch gegenüber sich selber Gewalt, wenn man
absolut
nicht konsequent
absolut
ist. Ja.
Und es kann auch sehr, sehr wehtun.
Ja.
Zum Beispiel in familiären Kontexten oder auch in Beziehungen oder mit Menschen, die ich vielleicht wahnsinnig lieb habe und sehe, aber es geht nicht.
Du meinst, es tut weh, konsequent zu sein.
Ja, es kann wirklich, ja.
Ja, ja, ja. Das stimmt. 100%.
Weil es kann so weit gehen, dass ich sagen muss, okay, ich kann in diesem Kontext nicht sein, also muss ich gehen.
Ja.
Aber dafür muss ich diesen Menschen loslassen.
Ja. Aber das ist Selbstliebe.
Mhm.
Ich muss mal dieses Gespräch von uns 100-mal nur anhauchen.
Also ein Yoga-Lehrer hat mal in Indien gesagt, Mind can make heaven out of hell and hell out of heaven. Also unser Geist kann aus dem, was ist, der macht da entweder die Hölle draus oder den Himmel. Das ist, was wir aus einer Situation machen. Das finde ich auch noch etwas sehr Wichtiges eigentlich. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Setzt 10 Menschen in dieselbe Situation, jeder wird sie anders erleben und jeder wird was anderes für sich daraus mitnehmen, jeder wird was anderes da rein interpretieren, jeder wird was anderes hören, jeder wird was anderes wahrnehmen. Und das ist unsere Wahrnehmung, und das, was wir daraus machen. Und auch da haben wir eben die Wahl. Und wir können immer in beide Richtungen gehen.
Und täglich neu entscheiden.
Ja.
Ja.
Ja. Und auch jeden Moment, und ich finde es auch sehr wichtig, ich habe mich monatelang, eine Zeit lang mal, vor ein paar Jahren war das, da bin ich sehr eingetaucht in diese ganzen Tierrechtsfragen und Massentierhaltung und habe mir wirklich alle Dokumentationen angeschaut. Also ich hatte ein paar Wochen nur noch das so im Fokus und bin da voll eingetaucht und war immer schockierter, immer deprimierter, immer auch depressiver tatsächlich. Ich habe dann erst lange gar nicht gemerkt, was das eigentlich mit mir macht. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich gemerkt, okay, ich weiß jetzt, was passiert, ich weiß, was los ist und habe dann den Fokus ändern können auf das, okay, was passiert denn? Auch Positives. Welche Tierschutzorganisationen gibt es? Wie viele Menschen setzen sich ein für die Tiere? Was passiert? Natürlich ist das prozentual viel zu wenig. Es müssten viel mehr Menschen sein, aber das ist eine andere Frage. Aber es ist auch eine Frage, okay, wo schaue ich hin? Und auch, was kann ich machen? Weil in dem Moment, wo ich schaue, was kann man denn tun, da kann ich auch wieder aktiv werden. Weil so, wenn ich mir anschaue, was weltweit passiert, natürlich ist man ohnmächtig. Man wird es nicht ändern können als einzelner Mensch. Natürlich nicht. Aber ich kann fragen, was mache ich denn? Wie entscheide ich mich? Welchen Beitrag leiste ich? Das kann man schon.
Mhm.
Ja.
Ja, aber das zu integrieren, dass man nicht genug macht, um es zu ändern, das ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, dass es rundherum passiert und so viel man macht und man kann immer nur einem von einer Milliarde helfen, wenn überhaupt.
Ja, aber für genau dieses Lebewesen ist sein Leben verändert.
Aber
man muss den Fokus shiften. Ich meine, man kann nicht die Welt retten. Das wird nicht geschehen.
Aber glaubst du nicht, dass wenn mehr Menschen Achtsamkeit praktizieren würden, dass sich das dann alles ändern würde?
Ja, natürlich. Das ist aber eine andere Frage.
Ja.
Ja, das ist die Frage der Verantwortung. Weil das ist auch was ich ganz, ganz oft, ist mir das immer wieder so begegnet, oder? Dass jemand dann eigentlich mit dem Satz schließt, naja, was ändert sich denn, wenn ich was ändere? Also lasse ich es wie es ist. Was ändert sich denn, wenn ich kein Fleisch esse? Ja, es gibt Hochrechnungen dazu, ja, wie viel allein von der Masse her natürlich würde man massive Ersparnisse haben. Und jedes Leben zählt, jedes einzelne Leben. Und es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, dass, also wo ein einzelner Mensch massiv was verändert hat.
Man kriegt es oft nicht mit. Es ist wie im Wasser, wenn man einen Stein reinwirft.
Manchmal. Ja, es schlägt Wellen.
Ja.
Und ich merke es ja sogar auch im Umkreis, oder?
Ja.
Ich gehe still meinen Weg und plötzlich denke ich mir, huch. Weil hier jemand und da jemand plötzlich auch anfängt aufzuhorchen und doch Fragen stellt und doch auch was ändert plötzlich.
Ja, selbst die Menschen, die dich angreifen für das, was du sagst, denken dann danach an dich in diesen Situationen. Oder ich habe zum Beispiel mit jemandem eine ständige Diskussion, Spinne raustragen oder Spinne töten.
Aha.
Zuerst kommen sie, ja, das ist ja lächerlich, das ist ja nur eine Spinne, aber sie denken dann doch jedes Mal, dass ich gesagt habe, die Spinne ist ein tolles Lebewesen, da steht das und das dahinter und denk drüber nach, mach die Pause, bevor du sie tötest. Mhm. Und denk drüber. Und das ist dann auch schon ein Achievement.
Absolut.
Eine Welle.
Ja.
Ja. Okay, dann erzähl ich noch kurz meinen Achtsamkeitsweg, der vieles von diesen Elementen, die du erwähnt hast, auch beinhaltet. Also ich habe dieses Glück nicht gehabt, gell? Dass ich die Zeit mir selber genommen habe, darüber nachzudenken oder zu reflektieren. Ich bin immer so auf dieser Überholspur gewesen, zu schnell, zu panisch vor allem und zu hektisch. Es sind die Dinge mit mir passiert und ich habe es auf mich einwirken lassen und mir selber nicht zugestanden, dass es mir schlecht geht, weil ich habe funktionieren müssen. Viele, viele Jahre. Nicht nur das mit den Tieren hat auf mich massiv eingewirkt in Ohnmacht und ich kann ja sowieso nichts tun und alles, was ich tue, obwohl ich viel getan habe, verändert nichts. Auch privat viel Unverständnis und mir selber vor allem. Ich mache niemandem einen Vorwurf, ich mir selber gegenüber war gewalttätig, würde ich sagen. Das hat sich dann ausgewirkt in eine Angsterkrankung bei mir und diese Angsterkrankung war furchtbar, aber sie hat mich dann langsam zu Menschen gebracht, die mir geholfen haben. Also ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, aber das Leben hat mich so reingebracht in diese Achtsamkeitsbewegung. Die Menschen haben dann zum ersten Mal zu mir gesagt, du, alles, was du gerade fühlst, ist in Ordnung. Das war schon mal eine wichtige Message. Alles, was mit dir passiert, ist in Ordnung. Du musst dir selber keine Vorwürfe machen. Dir geht's schlecht, das ist verständlich. Es ist in Ordnung. Das war schon mal ein Schritt nach vorne, weil ich mir gedacht habe, ich bin falsch, alles hat mir passiert, ich bin krank, ich bin falsch, ist abnormal, ja. Und als ich dann zu meditieren begonnen habe, und ein bisschen Yoga und langsamer Wandern. Also vor allem beim Meditieren ist mir immer vorgekommen, ich sitze in einer Blechbüchse und von draußen schlägt jemand mit Eisenstangen dagegen am Anfang. Das kennen sicher viele. Also ich glaube, da gibt es einen Begriff Monkey Mind oder so. Das war extrem, ja.
Ja.
Also so richtig, ich komme überhaupt nicht mehr klar, dung und durchgewirbelt und ich würde sagen, das ist jetzt nicht der geordnete Prozess bei mir war, sondern es ist auch ein Prozess über Jahre, wo einfach viel von selbst passiert, dass ich gar nicht so beabsichtige. Eben dieses langsamere Gehen, langsameres Kochen, die Hektik rausnehmen, überlegen, was passiert jetzt gerade, warum bin ich jetzt gerade so ausgeflippt, warum schnürt es mir jetzt gerade die Kehle zu und so weiter. Gleichzeitig empfinde ich Dinge viel tiefer, wie zum Beispiel in der Natur. Wenn ich eine Lichtung sehe mit Bach und Moos, dann denke ich mir, Wahnsinn, das ist so intensiv, das habe ich früher nicht gehabt, so intensiv. Dann stehe ich einfach und sage, das ist so schön. Und die Menschen denken sich, was hat sie? Und ich denke mir, das ist so schön, ja, weil ich es erfasse.
Mhm.
Und auch bei einem Vogel oder bei einer Kuh denke ich mir, Wunder. Wir leben in einer Welt voller Wunder und Schönheiten und manche rasen dran vorbei.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es aber auch diese Gewaltempfindung, die um mich rum ist, die ganz schwierig ist. Also dieses, ich gehe bei einem Stall vorbei und spüre das, was da drin los ist, dass in der Dunkelheit die Kühe gekettet sind und sich nur niederlegen und aufstehen können. Damit komme ich nicht klar, die überall lauert. Gell? Wenn ein überfahrener Igel zum Beispiel liegt, das lässt mich Tage nicht los. Man denkt, das ist brutale Gewalt, die da passiert ist und ich bin Teil davon. Gell? Ich fahre auch mit dem Auto. Also damit struggle ich wirklich, weil es so diese feinen Sensoren und Wellen, die ich spüre natürlich auch im Schlechten. Das ist mein Weg und ich denke, der geht noch ein Leben lang.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch die Frage, so ein bisschen die Gleichzeitigkeit auszuhalten.
Ja.
Es sind ja zwei Seiten derselben Medaille auch irgendwo.
Ja.
Massive Schönheit, ergreifende Schönheit und eine nicht auszuhaltende Destruktivität auf der anderen Seite. Und beides ist in einem ständigen Kampf miteinander. Und die Frage ist einfach nur, wo möchte ich mich positionieren? Weil ich denke schon, dass man sich nicht positionieren kann. Also es gibt ja auch diese Kommunikationsforscher, oder die sagen, man kann nicht kommunizieren. Also man kann nicht so tun, als sei man nicht anwesend.
Oder man würde nicht teilhaben an dem Ganzen.
Nein, man hat Teil, definitiv. Und man hat auch Teil in dieser Welt und wir leben in diesem Rahmen, in diesem kulturellen Rahmen, wo wir nun mal leben, jeder woanders. Und wir haben Teil und wir haben auch Teil an dieser Welt. Ich finde es oft eigentlich, natürlich, wir leben hier in einer wunderbaren Natur und auch diese ganze Gegend hier ist ja sehr, sehr schön und auch sehr behütet, denke ich noch. Also was sonst auf der Welt passiert, ist ja fürchterlich. Also wir leben hier im Paradies eigentlich, noch vergleichsweise. Aber nichtsdestotrotz sind wir Teil von dieser Welt. Ja, der globale Norden lässt im globalen Süden produzieren die meisten unserer Konsumgüter, Kleidung, alles, elektrische Geräte, die ganzen Nahrungsmittelketten, die global herumgeschippert werden. Ja, die Nahrung, die für die Massentierhaltung produziert wird, irgendwo in Südamerika und weiß Gott wo, die wird dann hierher gebracht, damit hier die Massentierhaltung die Tiere versorgen kann. Dann werden die Tiere irgendwo geschlachtet, dann werden sie irgendwohin verfrachtet, um dann verkauft zu werden. Also es ist einfach eine Welt. Ich meine, man kann nicht die Länder so voneinander abgrenzen. Das möchte ich eigentlich sagen.
Liebe Mira, jetzt muss ich dich sowieso unterbrechen, weil unsere Sendung ist leider zu Ende. Die Minuten sind gezählt.
Okay.
Aber wir machen einen Teil 2.
Wunderbar.
Im Teil 2 werden wir dann besprechen, wie kommen wir zurecht in dieser Welt mit Achtsamkeit und Hochsensibilität vielleicht auch ein bisschen ansprechen.
Ja, gerne.
Und im Hier und Jetzt und nicht vergangen und zukünftig. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.